ich muss unterscheiden, ist es jetzt etwas, wo ich tatsächlich eine tiefe Verletzung habe oder irgendeinen Schmerz und wo es einfach nicht gut wäre, das jetzt einfach so zu übergehen und zu sagen, ja, ich bewerte das jetzt einfach anders und dann ist wieder alles gut. Oder weil wirklich Bedürfnisse von mir nicht wahrgenommen werden oder da wirklich eine tiefe Verletzung ist, irgendwas, was heilen muss. Oder ob ich jetzt einfach mich selber so in so eine Trance reinrede, wo alles einfach scheiße ist. Dabei gäbe es auch ganz, ganz viele gute Sachen, wo ich hinschauen kann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast, meinem Podcast zum Thema mehr Zufriedenheit, innerer Glow, Selbstliebe und ganz viel Inspiration. Mein Name ist Miriam Jaks und ich bin Inhaberin von Jaks Beauty Line. Ich bin außerdem Mama von 2 Kindern und ich habe über eine sehr lange Zeit schon an mir gearbeitet, viele Themen über Coachings, Therapien, Hypnosen und so weiter aufgearbeitet und merke, dass ich einfach durch auch den Glowcast immer wieder so tolle Inspiration bekomme, auch für meine eigene persönliche Entwicklung. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch ganz, ganz, ganz viel mit auf den Weg geben kann. Heute spreche ich nämlich zum Beispiel mit der Therapeutin und Coachin Nina Scarabella. Sie ist eine wirklich langjährige Bekannte von mir, denn sie ist unter anderem auch Gründerin von den veganen Nagellacken OZN. So sind wir uns über den Weg gelaufen. Und dann saß sie bei uns beim Glowcast-Dinner und wir saßen nebeneinander und plötzlich kam das Thema auf und sie erzählte mir, dass sie halt seit über 16 Jahren als Therapeutin und Coachin arbeitet, was ich persönlich noch gar nicht wusste. Und sie hatte in diesem ganz kurzen Gespräch, was wir hatten, schon so tolle Ansätze gebracht. Und wir haben lange darüber diskutiert, was denn jetzt wirklich der Unterschied ist zwischen einer klassischen Gesprächstherapie und einem Coaching. Und ich habe gedacht, das müssen wir hier nochmal machen, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele auch darüber nachdenken, mache ich mal eine Therapie, mache ich mal ein Coaching. Habe ja oft schon darüber gesprochen, dass wirklich Coachings und Therapien einfach das die beste Investition in mich selbst bisher waren, weil sie nämlich dazu führen, dass ich immer glücklicher und leichter durchs Leben gehe und ganz viele meiner Themen aufarbeite, mich besser kennenlerne, aber auch vor allem die Themen von anderen immer mehr erkenne. Und das ist gerade eben als Chefin von so vielen Frauen, wie wir jetzt bei Jaks Beauty Line sind, natürlich sehr hilfreich. Und wenn ihr auch Interesse mal daran habt, so ein bisschen mehr reinzuschnuppern, was eigentlich die Ansätze sind bei so einer guten Therapie, wie man einen Therapeuten für sich findet und was vor allem auch der Unterschied zu Coachings sind, dann hört jetzt rein. Ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo liebe Nina, wie schön, dass du da bist und dass du die Reise hierhin auf dich genommen hast. Ich freue mich wirklich sehr.
Hallo, ich freue mich auch.
Magst du einmal zum Start, bevor wir in unser Thema eintauchen, einmal erzählen, was deine Reise bisher war, woher du kommst, was du bisher so gemacht hast und vor allem, wie du dazu gekommen bist, dass du jetzt Therapie und Coachings auch anbietest?
Ja, also jetzt gerade komme ich vom Breitenbachplatz, es ist ungefähr anderthalb Stunden entfernt, aber ich glaube, das ist nicht das, was du meinst. Ich habe eine recht wilde berufliche Reise hinter mir. Ich habe ursprünglich mal Grafikdesign studiert, weil auch meine Mutter ist Illustratorin und mein damaliger Freund war Grafiker und es hat mich halt schon immer total interessiert. Deswegen habe ich Grafikdesign studiert und habe dann auch direkt nach meinem Studium gearbeitet, selbstständig. Also ich war noch nie einen einzigen Tag in meinem Leben fest angestellt. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, irgendwie liegt mein Gehirn brach, wenn ich den ganzen Tag nur so am Computer sitze und mir hat was total gefehlt. Also ich war so richtig auf der Suche nach irgendwas. Und habe dann damals, da war ich so 26, einen NLP-Kurs gemacht, also neurolinguistische Programmierung, hat auch viel mit Coaching zu tun und das war für mich so die totale Offenbarung damals. Da habe ich so einen Schnupperkurs sozusagen gemacht und habe dann gesagt, okay, krass, es ist wie wenn ich jetzt irgendwie auf einmal mit einer anderen Brille durch die Welt gehe. Ich verstehe auf einmal, wie das Gehirn funktioniert, warum man wie denkt und so weiter. Also es war für mich total krass. Und dann habe ich einfach erstmal so für mich so eine Grundausbildung gemacht und eben parallel dazu immer meine Grafikjobs gemacht und es hat sich eben total gut miteinander kombinieren lassen. Habe dann auch relativ schnell gemerkt, okay, ich will das irgendwie beruflich machen. Und dann war eben die Frage, wie stelle ich das an? Also ich hätte natürlich auch jetzt einfach nur so in Anführungszeichen Coaching machen können. Ich wollte das aber schon irgendwie so ein bisschen, ja, nicht medizinischer, aber irgendwie therapeutischer machen, genau. Und habe dann die Prüfung vom Gesundheitsamt abgelegt. Also ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das bedeutet, ich darf Psychotherapie anbieten und ja, die Leute müssen halt privat bezahlen oder wenn sie privat versichert sind. Deswegen, ich habe auch einen Doktorlieb-Account. Also man darf tatsächlich so ärztlich irgendwie da tätig sein. Genau, und dann habe ich meine Tochter bekommen und habe dann erstmal relativ wenig therapeutisch gearbeitet. Es war so zeitgleich. Ich habe dann mit einer Freundin zusammen ein Unternehmen gegründet. Da haben wir auch schon mit Beauty angefangen. Habe dann OZN gemacht. Ich habe ja noch eine, ich komme immer vor wie so eine eierlegende Wollmilchsau, weil ich auch noch ein Beauty-Unternehmen habe. Wir machen veganen Nagellack, also das mache ich auch noch parallel. Genau, habe dann aber wieder verstärkt angefangen, therapeutisch zu arbeiten. Und ja, das ist sozusagen jetzt momentan mein Haupterwerb auch. Und OZN, das läuft so 50-50. Und so kann ich mir die Zeit ganz gut einteilen. Ich mache das alles von zu Hause, deswegen passt es auch zeitlich. Die Leute fragen mich immer, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Für mich ist das eigentlich eher ja, entspannend als nervig, weil du weißt selber, wie langsam die Mühlen auch in der Beauty-Industrie manchmal mahlen. Da wartet man ewig auf Feedback oder auf irgendwelche ja, Rohstoffe und so weiter. Und ich habe ja auch noch einen Geschäftspartner, der sich um vieles kümmert. Und so kann ich einfach viele Sachen leichter aussitzen. Und wenn mal ein Klient absagt, dann kann ich in der Zwischenzeit was anderes machen.
Jetzt hast du gerade gesagt, da habe ich meine Tochter bekommen. Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen. Deine Tochter ist ja auch nicht mehr 3.
Nein, sie ist 16.
Sie ist 16, also sie schläft schon die Nacht durch. Ja, genau, du bist haben wir heute auch deutlich ausgeschlafener wahrscheinlich als ich. Und kannst du aber vielleicht nochmal so kurz schildern, was war denn so der Ursprung oder der Auslöser dafür, dass du so wirklich an Therapie und Coaching, NLP überhaupt so das Interesse hattest? Kam das auch aus so einem eigenen Need heraus?
Nee, gar nicht. Also ich hatte überhaupt kein Need. Ich muss dazu sagen, mein Opa ist Psychiater gewesen, den habe ich aber nie kennengelernt. Also ich glaube schon, dass es vielleicht auch irgendwo so ein bisschen in meinen Genen liegt. Ich hatte tatsächlich aber so mit 18, 19, 20, so wie ich mich entschieden habe, da habe ich mit diesem ganzen Thema noch überhaupt nichts am Hut gehabt. Also das kam viel später und dann war das aber so richtig stark. Also das kam so richtig aus mir heraus und eben auch so, ich bin extrem an der menschlichen Psyche interessiert, also auch an menschlichen Abgründen. Das interessiert mich auch. Und ich bin an Einzelpersonen interessiert, also mit größeren Menschenmengen. Das finde ich dann eher anstrengend, aber ich kann sehr schnell mit Leuten in Kontakt gehen und das ist eben, weil mich das wirklich interessiert. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die ganz wichtig ist. Und das habe ich, glaube ich, da in dieser Zeit erst so richtig für mich erkannt. Also ich glaube, es gibt ja immer so Phasen im Leben, wo dann irgendwas so ausbricht. Und das kam dann so ganz stark.
Jetzt habe ich eben auch schon gerade gesagt, du machst Therapie, Coaching, was ist denn eigentlich der Unterschied? Und du hast ja auch gerade dich so ein bisschen so dafür gerechtfertigt und gesagt, naja, ich wollte nicht nur Coachin werden, ich wollte das ein bisschen fundierter machen, ich wollte da wirklich Therapie anbieten. Können wir einmal so kurz darauf eingehen? Was ist denn der Unterschied zwischen einer Therapie und einem Coaching?
Also ein Coaching ist etwas, was schon ja eher so auf der gesunden Ebene auch teilweise stattfindet. Also ich stelle ja auch Diagnosen zum Beispiel. Also das ist dann schon auch alles ein bisschen pathologischer und die Veränderungen gehen einfach tiefer in der Psychotherapie. Also ein Coach darf ja bestimmte Sachen dann auch gar nicht machen, die der Therapeut dann eben machen darf. Wobei ich wiederum andere Sachen nicht machen darf, wie jetzt, also ich kann jetzt keine Medikamente verschreiben zum Beispiel.
Und könntest du vielleicht noch einmal so darauf eingehen, was ist dein Ansatz? Also, weil wir haben, wir sind ja jetzt auch zu dem Glowcast zusammengekommen. Wir saßen am Dinner bei unserem Glowcast Dinner zusammen am Tisch und wir haben ja sehr intensiv direkt darüber gesprochen, was so der Unterschied, also ich sehe ja gerade, weil ich selber eben auch 7 Jahre Gesprächstherapie hinter mir habe, aber auch unzählige Coachings, und ich sehe da schon einen drastischen Unterschied. Und ich sehe natürlich auch nochmal, gerade auch, weil in meinem ganzen Umfeld Mitarbeiter, Geschwister, einfach ja auch diverse Coachings und Therapien machen, und da gibt es ja also wirklich riesige Unterschiede. Kannst du einmal so ein bisschen von deinem Ansatz erzählen und auch, was für dich so wichtig ist, damit eine Therapie richtig anschlägt?
Also ich mache systemische Therapie. Das bedeutet, ich gucke mir sowohl das interne als auch das externe System an. Also ich arbeite ganz viel mit Persönlichkeitsanteilen. Das ist etwas, was den Leuten auch immer sehr schön bewusst wird, weil man es sehr plastisch auch beschreiben kann. Also ich versuche auch immer ganz viele Bilder zu kreieren, die die Leute verstehen können. Genau, also man guckt sich eben die verschiedenen Anteile an. Jeder hat ja ganz, ganz verschiedene Anteile, ob das jetzt irgendwie der perfektionistische Anteil ist, der rationale Anteil, der leidenschaftliche Anteil, dann irgendwie ein selbstzerstörerischer Anteil oder ein Selbstsaboteur, ein Zweifler und so weiter. Und es können auch ganz viele Anteile gleichzeitig sich bemerkbar machen, dann hat man eben unterschiedliche Gefühle auch. Und das ist auch, das irritiert die Leute manchmal, weil sie denken, das ist nicht normal. Aber das ist total normal, dass eben auch mehrere Anteile gleichzeitig sich bemerkbar machen. Dann hat man vielleicht auch einen Konflikt. Und das ist eben super, super wichtig, um eben zu gucken, wo kommen Glaubenssätze her? Da stehen immer Anteile auch dahinter. Mhm. Oder wo sind Widerstände? Das sind auch Anteile. Also ich habe gerade jetzt auch einen Klienten, da ist es so extrem, diese Widerstände, also dem bildlich gesprochen, brutzelt hinten schon wirklich der Hintern an, weil die ganze Wohnung in Flammen steht. Aber der Anteil, der Widerstand macht ihm immer wieder die Türe zu und sagt, nein, du darfst nicht raus, weil er sich einfach nicht traut. Und das über die Widerstände hinweg zu arbeiten, ist schier nicht möglich. Also da arbeitet man sich dann eben an der Stelle ab, da wird man so nicht weiterkommen. Mhm. Also das ist immer ganz, ganz wichtig.
Also du startest da quasi mit einer Analyse des Menschen, oder wie muss ich mir das genau vorstellen?
Ja, also jein. Also es gibt echt viele Sachen, die ich so gar nicht beigebracht bekommen habe in meinen diversen Ausbildungen, die ich wirklich in diesen 16 Jahren jetzt Berufserfahrung quasi, Erkenntnisse, die ich gewonnen habe. Und die wichtigste Erkenntnis, und das ist so, was ich in der ersten Stunde auch immer versuche, den Leuten zu erklären, egal mit was für einem Thema man kommt, das ist vollkommen irrelevant. Es fängt immer alles mit der Reflexion an. Und zwar jetzt nicht nur so ein bisschen, ich überlege mir mal, was bei mir los ist, sondern man muss wirklich ins Detail gehen und alles, was man denkt, bis ins kleinste Detail zerlegen. Mhm. Also ich muss mich permanent von außen selber beobachten und wirklich alles analysieren. Was triggert mich? Warum? Ist es jetzt mein Anteil oder der andere? Warum ist es für mich jetzt gerade in dem Moment so schwierig? Was denke ich überhaupt? Denke ich das bis zum Ende durch? Manchmal gibt man dem Gehirn irgendwelche Informationen und hilft bei der Hälfte aus. Das Gehirn kann mit gut und schlecht nichts anfangen. Oder ja, ich fühle mich dann, als hätte ich nichts geschafft. Ich war dann unproduktiv. Ja, was ist denn produktiv in meinen Augen? Das muss ich analysieren, weil sonst bleibe ich bei der Hälfte einfach stehen und das Gehirn weiß gar nicht, was es machen soll. So ein bisschen wie mit einem Computer. Oder wir machen Rechnungen auf, da stellen wir auf die eine Seite, schreiben wir was, auf die andere Seite aber nicht. Also Leute, dann haben, ja, ich habe einen Fehler gemacht, dann, das war ganz schlimm, konnte ich 3 Tage nicht schlafen. Ja gut, dann ist sozusagen auf der Fehlerseite ein dickes rotes Kreuz, wobei man sich auch überlegen muss, wie viel wiegt denn dieser Fehler, woher weiß ich denn überhaupt, dass es ein Fehler war. Auf der anderen Seite wird aber nicht aufgelistet all die Fehler, die ich an dem Tag nicht gemacht habe. Die müsste ich dabei hinschreiben, damit ich überhaupt ein Gefühl dafür bekomme. Der Mensch ist ganz schlecht im Wahrscheinlichkeitsrechnen. Und eben auch in so Rechnungen aufmachen. Das hinkt alles hin und vorn. Und
das muss ich mir erstmal bewusst machen. Und dann muss man anfangen zu reflektieren den lieben langen Tag, bis einem das wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und das ist sozusagen die Grundlage, die ich immer erstmal versuche, den Leuten zu erklären. Und dann kommt halt alles Weitere. Da kommen dann die Glaubenssätze, weil das ist ja auch super wichtig. Und dann wird das alles aufgelöst. Und die Lösung von allem, also wirklich, ich habe wirklich in diesen 16 Jahren nicht eine einzige Thematik gehabt, wo das nicht zugetroffen hätte. Die Lösung von allen Problemen ist das Vertrauen. Mhm. Und das hört sich jetzt so einfach an, aber das ist die Königsdisziplin.
Ja, so. Zu vertrauen. Also vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen mehr drauf eingehen, ja. Weil vielleicht stellt sich jetzt auch der eine oder andere Person die Frage, okay, was meinst du denn jetzt mit dem Vertrauen? Wie könnte das denn jetzt ein Schlüssel sein?
Ja, also Vertrauen in sich selber. Ich bin ausreichend, ich bin genügt, ich genüge, ich bin wertvoll. Also das alles, was mit dem Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tun hat. Ich bin stark genug, dass ich auch eine Krise überlebe. Viele Leute haben ja Angst, dann, dass sie irgendwas nicht überstehen. Mhm. Also, dass ich auch wirklich stark genug bin, ein Liebeskummer zu überleben, eine Kündigung zu überleben, ein vermeintliches Scheitern zu überleben. Mhm. Und eben das Vertrauen in mein Schicksal, ins Universum, dass all das, was passiert, am Ende vom Tag für mein persönliches Leben und meine persönliche Entwicklung schon Sinn macht. Und da muss man eben lernen, so diese Vertrauensbrille aufzusetzen. Mhm. Und das hört sich einfach an, das ist aber extrem schwierig. Und da dazwischen gibt es natürlich viele, viele Zwischenschritte und Sachen, die wir dann eben Interventionen. Und ich sage immer so ein bisschen, dieses Vertrauensding ist so, ich kann den Leuten auch nur in der Theorie erklären, wie ein Salto geht. Mhm. Also ich weiß, Menschen haben das schon gemacht, man muss irgendwas mit dem Körper tun, aber wie die das dann letztendlich anstellen, da müssen sie selber dahinter kommen. Also das ist immer am Anfang auch so ein bisschen frustrierend, weil ich sage immer so, ja, Vertrauen, Vertrauen, also so sage ich es natürlich nicht, aber die Leute wissen ja gar nicht, wo ist denn diese Vertrauenstür, durch die ich gehen muss. Ja. Und das, bis man sie gefunden hat, also man sucht in der Therapie auch oft etwas, wo man gar nicht weiß, wie es aussieht. Ja. Ich muss Pilze sammeln, aber ich weiß gar nicht, wie Pilze ausschauen. Und das kann frustrierend sein. Und da muss man auch dem Prozess vertrauen und eben immer wieder, manchmal müssen die Dinge auch wirklich so manifestiert werden, bis man eben wirklich merkt, ah, okay, so fühlt sich das an.
Also du gibst quasi die Anleitung für den Salto, den müssen wir dann hinterher selber noch ausführen, genau. Aber du gibst die Anleitung und das finde ich schon mal ein ganz schöner Ansatz, weil tatsächlich kenne ich ja jetzt auch durch einen persönlichen Kontakt, die bei dir jetzt in der Behandlung ist und ich habe ja hier auch ein direktes Feedback, du gibst ja super gute Ansätze für die persönliche Entwicklung oder wie kann ich jetzt an mir arbeiten, weil wozu ich schon etwas kritisch stehe, ist eine klassische Gesprächstherapie. Ich glaube, da kann man jetzt drüber diskutieren, weil es wahrscheinlich für den einen total super hilft. Aber das hat ja sehr, sehr viel mit dem Coach zu tun. Und ich bin selber 7 Jahre wegen einer wirklich dramatischen Geschichte in einer Therapie gewesen. Und ich muss rückblickend sagen, es hat ja nicht das ansatzweise gelöst, was mein wirkliches Problem war, weil ich einfach nur erzählt habe. Die ganze Zeit. Ich habe nur aus meinem Kummer und meinem Leid erzählt und habe mich eigentlich immer nur in dieser negativen Energie bewegt. Aber ich habe es nicht geschafft, da rauszukommen, weil ich keine Ansätze bekommen habe. Und ich empfinde, dass oft Gesprächstherapien, also zumindest das, was ich aus meinem direkten Umfeld höre, oft das ist, dass mir oft Menschen sagen, du, ich gehe da jede Woche hin und ich erzähle und ich erzähle und erzähle, aber ich bekomme überhaupt keine Lösungsansätze. Also ich muss mir eigentlich mich selber noch dazu coachen, was ich jetzt als nächstes mache. Kannst du einmal dazu deine Meinung sagen, wie du das siehst?
Ja, also ich bin auch nicht so der Fan von der klassischen Gesprächstherapie, genau aus diesem Grund, weil es einfach nicht in der Tiefe was verändert. Also es ist zum Beispiel ja auch so, ein Glaubenssatz löst sich ja auch nicht einfach dadurch auf, dass man sagt, okay, also mein Glaubenssatz ist, ich bin nicht liebenswert und dann drehen wir den um und sagen, ich bin liebenswert, das wird halt null ziehen. Also man muss da schon ein bisschen kreativer werden und das schafft man oft alleine eben nicht. Also es ist eine Kombination aus, ich muss erstmal Dinge verstehen. Ich muss erstmal verstehen, ah, so funktioniere ich. Ah, okay, ich denke den ganzen Tag komische Sachen, die muss ich mir erstmal bewusst werden. Also es ist ganz viel Information, die die Leute brauchen. dann müssen natürlich Interventionen stattfinden. Also ich mache ja auch viel Trancearbeit oder Hypnose und solche Sachen. Mhm. Und dann findet eben auch viel energetisch statt. Das muss, darf man ja auch nicht unterschätzen, dass es ja auch eine Energiearbeit ist. Also je nachdem, wie man energetisch mit seinem Therapeuten oder seiner Therapeutin irgendwie klickt, macht es ja auch einen Riesenunterschied. Mhm. Und also ich, meine Aufgabe ist einfach, dass ich wie so ein Trüffelschwein auch den richtigen Ansatz finde. Also man, oft wird eben auch am falschen Ende rumgedoktert. Da geht es dann eigentlich um was komplett anderes. Und das merke ich relativ schnell, wenn man dann anfängt, sich da im Kreis zu drehen. Mhm. Dann ist man entweder an der falschen Stelle oder der Widerstand ist zu groß. Mhm. Und dann muss man da eben wieder hingehen. So.
Schön erklärt mit dem Trüffelschwein, finde ich. Weil es ist ja tatsächlich so, als ich mein Coaching 2019 angefangen habe, war tatsächlich ja auch der Coach derjenige, der mir meine negativen Glaubenssätze erstmal bewusst gemacht hat. Ich habe die ja selber gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich glaube halt auch, das ist das, was ich auch in meiner jetzt wirklich langjährigen Zeit, wo ich mich jetzt mit Coachings und Therapien und so weiter befasse, immer wieder das ist, was ich merke, der Ansatz, dass ich von außen diese Einsicht über mich selber bekomme, dass mir das so wahnsinnig hilft. Mhm. Also auch da offen zu sein und zu sagen, ah, okay, ne, das ist das, was ich mir immer sage. Und vielleicht kannst du einmal noch so kurz darauf eingehen, wie sehen dann deine Sessions aus? Also, weil ich glaube, es gibt ja wahnsinnig viele Menschen da draußen, die schon lange mit dem Gedanken spielen, ach, sollte ich mal eine Therapie oder ein Coaching für mich machen? Vielleicht auch einfach, dass wir einmal kurz darauf eingehen, weil du hast vorhin schon so schön gesagt, es muss energetisch irgendwo ja auch zusammenpassen mit dem Therapeuten oder dem Coach. Mhm. Und das sehe ich genauso. Nicht jeder Therapeut, nicht jeder Coach funktioniert für jede Person. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da für sich so rauszufinden, was ist denn der richtige Ansatz für mich? Kannst du einmal vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen erklären, wie kann ich denn jemanden für mich finden? Also, weil es gibt ja wahnsinnig viele Menschen. Aber was ist denn so mein Ansatz? Weil ich habe immer so das Gefühl, bei ganz vielen ist ja immer so dieser erste Step, oh Gott, ich werde sowieso niemanden finden. Ja, also ist ja auch schon mal so ein Glaubenssatz. Mhm. Ich werde sowieso keinen Therapieplatz bekommen oder Coaching kann ich mir überhaupt nicht leisten. Können wir einmal so ein bisschen darauf eingehen?
Ja, es ist natürlich schon ein Problem, dass einfach mittlerweile viele kassenärztlich zugelassene Therapeuten zu voll sind und dann die Leute wirklich auch das privat bezahlen müssen. Manchmal bedarf es aber wirklich auch nur erstmal weniger Stunden und es löst schon super, super viel. Also ich überlasse es auch immer meinen Klienten, in welchem Abstand sie kommen wollen. Am Anfang macht es wöchentlich schon Sinn, aber dann ist auch total in Ordnung, wenn man alle 2 Wochen kommt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, eben verschiedene Brillen immer aufzusetzen. Und wenn man die Energiebrille aufsetzt nach so einem, also angenommen, ich habe jetzt, erstmal muss man seinem Impuls folgen. Okay, es gibt ja irgendein Kriterium, warum ich mich jetzt bei dieser Person melde und nicht bei einer anderen. Mhm. So, und das ist ja schon mal das Erste. Oft funktioniert es ja genau aus dem Grund schon mal gut, weil man eben einem Impuls gefolgt ist. Mhm. So. Und da muss ich dann eben gucken, war es ein Impuls oder bin ich nach irgendwelchen Kriterien gegangen, die jetzt eher vielleicht rational waren. Mhm. Und dann muss ich einfach gucken, fühle ich mich nach so einer Stunde besser oder schlechter? Mhm. So, also das ist ja wirklich was, die Energie ist ja immer so, wenn man auch, das kann ja jeder nachvollziehen, der sich mit einer Freundin trifft und das war irgendwie ein gutes Gespräch, danach könnte man irgendwie die ganze Stadt erleuchten und irgendwie mit seiner Energie alle Lichter anknipsen, dann weiß man, okay, das ist gute Energie. Und wenn man das Gefühl hat, ich muss mich danach ins Bett legen und fühle mich fix und fertig, dann war die Energie vielleicht nicht so gut. Und ich merke das ja auch selber, deswegen für mich ist es ja Win-Win in vielerlei Hinsicht. Mir gibt es ja selber auch total viel Energie. Mhm. Also ich kriege das Geld und Energie und gebe dem anderen auch noch Energie. Und das ist ja sehr praktisch.
Ja.
Ja, so. Und das sind eben so Kriterien, wie fühle ich mich danach? Habe ich das Gefühl, ich bin wert da gesehen und das macht irgendwas mit mir. Und wenn ich das Gefühl habe, ich drehe mich da nur im Kreis oder das mir wird aber auch nicht erklärt, dass eben das auch manchmal so sein kann, dass man sich im Kreis dreht. Also ich habe zum Beispiel einen Klienten auch gerade, wo wir uns extrem im Kreis drehen und dem habe ich jetzt das letzte Mal einfach auch gefragt, bringt dir das denn irgendwas? Mhm. Weil ich will den ja auch nicht quälen oder der soll ja jetzt auch nicht jede Woche da teuer Geld bezahlen und es bringt ihm was. Mhm. Wir sind einfach, der hat solche Widerstände und kann an der Stelle, das ist einfach, dann manchmal braucht es dann auch so ein bisschen. Mhm. So, das ist dann eben auch okay. Man muss dem Prozess dann eben vertrauen. Und das ist auch, finde ich, was ganz wichtig ist zu verstehen, dass man alles, was so passiert, kannst du in drei verschiedene Töpfe einordnen. In den ersten Topf kommt alles rein, worüber man Kontrolle hat. Ja, also du hast die Kontrolle, heute das Land zu verlassen. Das steht dir frei, musst halt einen gewissen Preis dafür bezahlen, aber du könntest es theoretisch tun. So, und da kommt eben genau diese Dinge rein, worüber es sich auch lohnt nachzudenken, weil ja, das ist eben alles, was wir kontrollieren können. Im zweiten Topf kommt alles rein, was man theoretisch schon kontrollieren könnte, wo aber manchmal auch nicht der richtige Zeitpunkt ist, wo man dann so das ans Universum abgeben muss. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, die ist 25, ihr Mann ist 30 Jahre älter, die will vielleicht in 5 Jahren Kinder haben, weiß aber noch nicht so recht, die kann jetzt auch nicht prophylaktisch den Mann schon mal verlassen. Also das hat sie sehr gequält. Mhm. Da haben wir das jetzt so ans Universum abgegeben und gesagt, das Universum wird es schon richten. So. Mhm. Und in den dritten Topf kommt eben alles rein, worüber wir gar keine Kontrolle haben. Und das ist der Vertrauenstopf. Mhm. Und 2 und 3 sind sich natürlich sehr, sehr ähnlich. Und die Leute arbeiten sich extrem an Topf 2 und 3 ab, weil sie einfach diese Kontrolle haben wollen. Das wird nicht funktionieren. Und das ist dann eben da, wo dann anfangen, die Gedanken zu kreisen und so weiter. Also man muss da ins Vertrauen gehen, was eben sehr, sehr, sehr schwierig ist und mit viel Übung und mit der Vertrauensbrille und so weiter, die man immer wieder aufsetzen muss. Und dann kann man sich, mit der Kontrolle kann man sich auf Topf 1 abarbeiten. Mhm, das macht dann wenigstens Sinn. Mhm. Und alles, was man eben versucht, mit Topf 2 und 3 zu klären, ist eben ein Versuch, sich ein Sicherheitsnetz zu basteln, mit sehr viel Mühe und sehr viel Aufwand, was aber, wenn es soweit wäre, nicht funktioniert. Das heißt, ich sage den Leuten auch immer, je eher ihr versteht, dass ihr nicht in Sicherheit seid, außer in dem Moment, wo ihr jetzt hier gerade sitzt, desto leichter lebt sich's hinten raus.
So. Also du gibst also sehr, sehr viele Ansätze auch mit, das Denken zu überdenken.
Genau.
Wie denke ich über mich, über mein Leben, über mein Umfeld? Weil ich glaube, da fängt es ja meistens schon an. Ne? Das erlebe ich halt so auch ganz häufig, dass vielleicht machen wir auch da nochmal kurz den Bogen zu dieser Thematik, diesen Ansatz zu finden. Gehe ich jetzt zu einer Therapie oder nicht? Also da merke ich halt einfach ganz häufig, dass hier große Widerstände sind. Was könnte da auf mich zukommen? Was könnte passieren? Und ich sage ja immer, immer wieder, und ich werde auch nicht müde, das zu sagen, dass die Investition in meine Coachings, in meine Therapien, in all das, was ich für mich getan habe, die besten Investitionen ever sind, weil ich ja jeden Tag dadurch glücklicher und leichter werde und aber auch vor allem merke, dass halt meine ganzen Themen, die mich so unfassbar belastet haben, ja immer mehr verschwinden und in den Hintergrund treten, ja, und dass halt wirklich auch meine Energie, meine positive Energie immer wieder mehr zum Vorschein kommt und dann aber wieder ganz viele Menschen so stark sagen, ich kann mir das nicht leisten, ich finde keinen Therapeuten, das geht nicht, wann soll ich das denn überhaupt noch in meine Woche unterbringen? Und ich wollte, und ich hatte mir das hier auch aufgeschrieben, dass wir da einmal kurz drauf eingehen, weil das auch ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Impuls. Wir sparen alle für Dinge, die wir uns leisten möchten. Wir sparen auf Urlaube, wir sparen auf irgendwelche Klamotten, die wir unbedingt haben wollen und so weiter. Ich finde, es wäre am sinnvollsten, auf eine Therapie zu sparen oder auf ein Coaching oder eine Hypnose oder was man auch immer machen möchte, weil der Urlaub, der ist zwar für einen kurzen Moment da und das sind dann 2 wunderschöne Wochen, aber ich finde einfach, dass eine Therapie oder ein Coaching das ganze Leben verändern. Also das ist so, das ist ein Fakt. Das ist ja nicht nur, dass es vielleicht so ist, sondern das ist ja wirklich ein ganz klarer Fakt, dass einfach eine Veränderung, also etwas, was mich so stark belastet, dass ich damit wirklich auch ja unglücklich in den Urlaub fahre oder im Endeffekt unglücklich diese wunderschönen Klamotten trage, dieser innere Glow, wovon ich ja immer spreche und warum ich ja auch gesagt habe, Das Make-up ist immer nur noch das i-Tüpfelchen. Das eigentliche, der wahre Glow kommt von innen. Das ist halt das, weil ich mich halt selber glücklich mache. Und vielleicht können wir euch ja hier heute mal einen kleinen Impuls mitgeben, zu sagen, wir haben auch vorletzte Woche den Podcast gehabt zum Thema Finanzen. Also es muss ja nicht immer unbedingt nur sparen für ein Haus sein oder sparen für irgendwie das nächste große Produkt, was ich mir aneignen möchte, sondern vielleicht auch mal zu überlegen, kann ich nicht auch wirklich auf eine Therapie oder ein Coaching hinsparen?
Genau, also es ist eben auch so, ich glaube, da fehlt einfach vielen die Vorstellung davon, wie das dann letztendlich abzulaufen hat, ja. Dass man eben auch nur 1 oder 2 Stunden mal nehmen kann am Anfang und das schon extrem viel bringen kann. Also ich habe auch manchmal Leute, die kommen mit einem Thema und kommen dann auch nur in einer Stunde und das bringt ihnen schon so viel. Und dieses Reflektieren, wenn ich einmal verstanden habe, wie das geht, dann hört es ja nicht mehr auf, sondern es wird ja mehr und mehr und mehr und breitet sich dann auf alle anderen Bereiche auch aus. Also man profitiert ja auch in ganz vielen anderen Bereichen dann davon. Und ich glaube eben, dass man weiß nicht so recht, was einen da erwartet. Man hat keinerlei Vorstellungen auch für die, was dann letztendlich am Ende vom Tag dafür Kosten entstehen. Mhm. Leute haben oft Angst, dass wenn sie an irgendeiner Ecke anfangen zu buddeln, dass es dann so wie so ein Vulkanausbruch rauskommt und nicht mehr zu stoppen ist. Und das wollen die dann vermeiden.
Naja, ich meine, das kann ja auch so sein, ne? Also ich muss schon sagen, es kommen ja auch teilweise wirklich krasse Themen hoch. Das hatte ich auch bei mir, wo ich einfach mir immer irgendwelche Themen total schön geredet habe, die dann halt hinterher rauskamen, dass das eigentlich das Thema ist, was mich belastet. Dann ist es halt einmal kurz schmerzhaft, aber danach kann ja auch alles wieder so deutlich besser werden. Also ich glaube, darauf muss man sich ja schon so ein bisschen gefasst machen, ne? Dass es halt auch mal kurz wehtun kann.
Ja, ja, also im Prozess dann schon. Also ich habe auch eine Klientin gehabt, die hat immer jedes Mal gesagt, ich wollte absagen, weil es immer so anstrengend und dann ist sie trotzdem immer wieder gekommen. Ja, natürlich ist es anstrengend, aber dein Unbewusstes, deine Anteile rücken ja auch immer nur so viel raus, wie es in dem Moment angebracht ist. Also du hast ja so viel Schutzanteile, sonst würdest du ja gar nicht existieren, dass man schon sich darauf verlassen kann, dass das so scheibchenweise und nicht in der ersten Stunde alle Themen rauskommen. Und wenn es so wäre, dann kannst du es auch halten. Also dann wäre es auch okay. Und abgesehen davon, dass es ja dann auch meine Aufgabe oder überhaupt die Aufgabe des Therapeuten ist, zu gucken, kann man den anderen auch dann wieder gut gehen lassen? Ist das alles in Ordnung? Hat der verstanden, was da jetzt los ist und kann damit umgehen? Mhm. Also das ist ja auch super wichtig. Man entlässt die Leute ja auch nicht mit dann irgendeiner riesigen Erkenntnis, mit der sie überhaupt gar nicht umgehen können. Mhm. Also da kann man sich wirklich auch so auf den Prozess verlassen, dass das wirklich in dem Maße dann auch nach oben kommt oder einem bewusst wird, wie es eben für einen persönlich ja handelbar ist. So.
Jetzt haben wir gerade eine Jahreszeit, wo es ja sehr vielen Menschen sehr schlecht geht. Also ich habe irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber dieses Jahr das Gefühl, es ist noch massiver als sonst. Ich glaube, es hat natürlich auch sehr, sehr viel mit unserem ganzen Weltgeschehen zu tun, gerade, dass sehr viele Menschen enorm negative Schwingungen erleben und einfach so down sind und auch schnell in so ein, ja, in ein depressives Loch verfallen. Und jetzt auch gerade, glaube ich, dann in so einem Moment, wo es einem dann ganz schlecht geht, sich vielleicht wirklich auch fragen, okay, was kann ich jetzt für mich tun? Hast du vielleicht so ein paar Ansätze, wie wenn man jetzt wirklich gerade in so einem Loch ist, ja, also richtig auch massiv denkt, so Gott, ist alles viel zu anstrengend, ich komme gar nicht mehr weiter. Was sind so deine Ansätze? Wie kann man sich selber so ein bisschen da rausholen, um überhaupt wieder Energie zu haben, sich auf die Suche nach einem Therapeuten zu machen?
Das ist natürlich immer total schwierig, wenn ich genau an diesem Punkt bin. Dann bin ich ja sehr identifiziert mit allem. Dann ist es überhaupt gar nicht so leicht, dann selber da ja sich am eigenen Job wieder rauszuholen. Also da ist es dann, also wenn man wirklich schon an dem Punkt angekommen ist, wäre es schon auch sinnvoll, sich dann wirklich auch vielleicht nur eine Stunde irgendwo zu buchen, um eben auch wieder eine neue Perspektive zu gewinnen. Weil es ist einfach sehr, sehr schwierig, in solchen Momenten dann selber einen Perspektivwechsel zu machen, weil man eben so identifiziert ist. Also so Selbsttherapie ist super schwierig. Also da kommt man sehr, sehr schnell an die Grenzen. Und wenn man eben jemanden hat, der da kreativ auch denken kann, also ich sag immer, es gibt für jeden Gedanken irgendwie einen Gegengedanken, man muss den bloß finden. Also man muss die Sache so lange drehen, bis man auf einmal etwas erkennt, was man vorher nicht gesehen hat, wo man sagt, wenn ich so betrachte, dann kann ich da ja eigentlich total viel Kraft rausziehen. So kann ich auch gleich dazu und gleich nochmal ein Beispiel geben. Und wenn ich merke, ich bin aber auf dem besten Weg dahin, ja, dann auch hier, also in dem Moment, wo ich das mal von außen betrachte, ja, bin ich schon nicht mehr so identifiziert. Das ist immer das Allerwichtigste. Und das ist eben auch so, dass das eben dieses Reflektieren am Anfang, die Leute vergessen das dann wieder. Also man muss sich dann vielleicht auch wirklich sagen, okay, ich setze mich jeden Abend 5 Minuten hin und überlege, was ist denn heute passiert, sowohl im Guten als auch im Schlechten und wie bewerte ich das? Weil, wie gesagt, wir haben über Top 2 und 3 überhaupt keine Kontrolle und über Dinge, die so passieren, aber wir haben immer die Wahl, wie wir das bewerten. Da haben wir immer die Wahl und es gibt so viel Kraft und so viel Energie und so viel Kontrolle eben, weil ich kann es selber bestimmen, wie ich etwas bewerte.
Ja.
So, das liegt allein in meiner Hand. Und diese Erkenntnis ist, also da kann man sehr viel Kraft rausziehen dann auch. Und dann muss man natürlich super individuell angucken, was ist das für eine Thematik und oft ist es eben auch so, dass die Leute ja sich dann in Situationen befinden, wo sie das gefühlt keinen Ausweg sehen. Da muss man halt immer gucken, man hat immer eine Wahl, ist halt eine Frage, welchen Preis ich bezahlen möchte. Aber die Wahl habe ich immer. Das ist auch eine super wichtige Erkenntnis.
Eine wichtige Säule des NLPs ist ja auch, ich trage die Verantwortung. Ne? Also ich habe die Kraft darüber zu entscheiden, wie nehme ich das, diese Nachricht, dieses Gefühl jetzt auf. Und da hatte ich ja mit der Kathleen drüber gesprochen, auch in einer Folge, wo wir über NLP mal etwas ausführlicher gesprochen haben. Und da muss ich sagen, das ist für mich auch sowas, so ein ganz krasser Aha-Moment gewesen. Weil letztendlich, selbst wenn ich mich jetzt gerade super, super schlecht fühle und ich habe wenig geschlafen und es ist ja trotzdem immer noch meine Entscheidung, mir jetzt selber zu sagen, oh Gott, ich bin die ganze Zeit so fertig und so schlecht drauf und ich kann jetzt gar nichts mehr. Oder ob ich sage, ich mache jetzt das Beste draus. Und dieses Gefühl oder dieses Wissen darüber, ich entscheide und ich trage die Verantwortung dafür, hat mir zumindest wahnsinnig stark geholfen, auch wenn es total schwer ist in einem Moment, wo es einem wirklich richtig schlecht geht. Aber vielleicht kannst du ja dazu nochmal, weil ich spüre so,
unbedingt. Ich möchte was sagen. Ja, da ist es auch wichtig, auch hier wieder reflektieren, 2 Brillen aufsetzen. Ich muss unterscheiden, ist es jetzt etwas, wo ich tatsächlich eine tiefe Verletzung habe oder irgendeinen Schmerz und wo es einfach nicht gut wäre, das jetzt einfach so zu übergehen und zu sagen, ja, ich bewerte das jetzt einfach anders und dann ist wieder alles gut. Oder weil wirklich Bedürfnisse von mir nicht wahrgenommen werden oder da wirklich eine tiefe Verletzung ist, irgendwas, was heilen muss. Oder ob ich jetzt einfach mich selber so in so eine Trance reinrede, wo alles einfach scheiße ist. Dabei gäbe es auch ganz, ganz viele gute Sachen, wo ich hinschauen kann. Da muss ich auch wieder differenzieren und sagen, okay, was ist es denn? Weil wenn ich natürlich immer über Gefühle und Bedürfnisse, die nicht gehört werden, rüberbügel und mir einfach sag, alles super, dann ist es ja auch nicht, also so sollte es ja eben auch nicht sein. Auch hier muss ich immer 2 Brillen aufsetzen. Das sage ich auch immer, ich mache ja auch super viel Paartherapie. In Konflikten in der Beziehung muss ich immer die 2 Brillen aufsetzen. Geht es jetzt wirklich nur darum, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, meine eigenen Themen auf den anderen projiziere? Oder geht es da jetzt wirklich um Bedürfnisse, die nicht gehört werden und Sachen, wo ich wirklich sagen muss, das muss mal angesprochen werden, das kann so nicht bleiben. Oder wo ich sage, okay, da muss ich jetzt einfach mal, da lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil das ist jetzt vollkommen irrelevant. Das ist auch ein Gefühl. Also was auch immer ganz, ganz wichtig ist, zu lernen, aufs Bauchgefühl zu hören. Weil das ist der einzige Kompass, der einen durch die Irrungen und Wirrungen des Lebens durchführen kann. Weil dem kannst du nicht entkommen. Und wenn man auch entscheidet, ich hatte letztens auch eine Klientin, die gesagt hat, naja, woher weiß ich denn, dass das jetzt, wollte mich entscheiden, rechts, links, sie hat sich dann für links entschieden, aber rechts hat sich dann auch noch bemerkbar gemacht, woher weiß ich denn jetzt, was diese
dass
Entscheidung
rechts nicht doch besser gewesen wäre.
Ja, A, weiß ich das immer erst am Ende vom Tag, das kann man ja dann mitten im Prozess oft gar nicht sagen. Und wenn ich merke, also ob ich jetzt aus dem Verstand heraus eine Entscheidung getroffen habe oder aus dem Bauch heraus. Und das kann man schon lernen zu differenzieren. Mhm. Wie gesagt, muss ich halt ein bisschen in mich gehen und da reinspüren. Und das hat eben alles mit dieser Reflexion zu tun. Mhm. So, und deswegen ist das so wichtig. Und eben auch zu lernen, noch tiefer, noch ein Scheibchen mehr. Also wie gesagt, nicht einfach so bei der ersten Ebene der Reflexion stehen bleiben. Und das sind eben so Sachen, das ist am Anfang schwer, das alleine zu machen.
Ja, total. Also ich glaube, das ist sowieso allgemein das Thema, dass, glaube ich, ganz viele Menschen, ja, wenn man so noch gar keine Berührungspunkte mit Coaching und Therapien haben, sich gar nicht vorstellen können, was da auf einen wartet und was man ja auch dann letztendlich. Also ich wende ja jetzt mittlerweile bei mir ganz viel selber an. Also das Thema Glaubenssätze ist ja auch einer der Dinge, die wir ja auch gemeinsam teilen, die einfach so eine unfassbare Kraft haben, an Glaubenssätzen zu arbeiten. Dass wenn man einmal verstanden hat, wie es geht und wie man dann halt auch damit umgehen kann, dann ist es ja total erlösend, einfach auch zu verstehen, ach krass, da habe ich jetzt mal wieder einen Glaubenssatz für mich entdeckt, der halt wirklich mich limitiert zum Beispiel, ja. Aber vielleicht können wir noch mal einmal ganz kurz, weil du hast gerade gesagt, du machst auch ganz viel Paartherapie. Was sind denn so deine Themen, weil du hast jetzt vorhin also Paartherapie angesprochen, klassisches, eher vielleicht auch ja, ich bin vielleicht an einer Blockade, ich komme in meinem Leben nicht weiter oder Trennung, Liebeskummer und so weiter. Was sind denn so die Themen, wo du sagst, ja, die laufen dir schon mit am meisten über den Weg?
Ja, also so in im Einzelcoaching ist es eben viel so Selbstwert, nicht gut genug zu sein, viel im Außen zu sein, bei den anderen, ja, sich den Bedürfnissen, seinen eigenen Bedürfnissen keinen Raum zu geben. Also solche Themen, natürlich auch viel so Konfliktsituationen, auch viele im beruflichen Kontext, dass Leute wirklich merken, wie der Job sie zermürbt, aber sie es nicht schaffen, da rauszusteigen. Genau, und im Paar-Kontext natürlich ja auch alles genauso die üblichen Konflikte. Da, also letztendlich geht es da immer sehr viel um Anerkennung, dass man die nicht rausrücken möchte, obwohl das eigentlich so nichts kosten würde. Genau, also das sind so, ja, so alles, was die Leute einfach so beschäftigt. Und aber wirklich auch teilweise harte Storys. Also letztendlich hat doch immer alles sehr viel auch die Ursache in der Kindheit und das findet dann ganz abstruse Auswüchse letztendlich hinten raus, wie das so ihres den Weg findet, auch dann eben in den Glaubenssätzen. Also
vielleicht kannst du einmal noch so, vielleicht können wir einmal über diesen noch ein bisschen tieferes Thema so Depressionen sprechen, weil es ist ja leider bei mir in der Familie sehr verbreitet und auch leider in meinem ganzen beruflichen und privaten Umfeld ist echt Depression schon eine harte Thematik und da gibt es ja auch schon nochmal wirklich Unterschiede zwischen wirklich einer diagnostizierten Depression und einer, naja, böse gesagt, hausgemachten Depression. Vielleicht kannst du einmal sagen, hast du Patienten mit Depressionen? Wie weit kann man da überhaupt therapieren und coachen? Was sind da auch so Ansätze von dir? Weil ich glaube einfach, dass eine Thematik wie Depressionen ja doch echt einfach auch nochmal so nächstes Level ist, ne? Wo man ja auch wirklich oft, also ich glaube halt, wenn man einmal einen wirklich schwerst depressiven Menschen kennengelernt hat und erlebt hat, das ist, ich finde, immer das Schlimmste an der Krankheit ist ja, dass du es nicht erkennst. Wenn du einen Menschen triffst, der sieht ja gesund aus, ne? Also ist ja wirklich ein ganz normal gut gekleideter Mensch. Du siehst keinen Gips am Arm, du hast keinen Verband um den Kopf. Es ist aber wirklich ja eine wirklich so schreckliche und ernstzunehmende Krankheit. Und ich glaube, da ist oft dieses Thema zu, was kann man hier machen, was kann man beraten, auch gerade wenn man vielleicht auch Freunde im Umfeld hat oder sowas. Ich glaube, das ist eine Thematik, die einfach immer sehr schwer ist, da überhaupt Verständnis für einen anderen Menschen zu haben, wie es einem da gerade, wie es dem überhaupt geht.
Total, vor allen Dingen, weil es so viele Gesichter hat. Also es gibt wirklich ja schwerst depressive Menschen, an die man gar nicht mehr richtig rankommt. Mhm. Also die leben ja wirklich so voll komplett in ihrer eigenen Welt. Also da merkt man das dann schon. Mhm. Und dann gibt es ja eben auch, also die Diagnose Depression wird ja auch schon relativ schnell gestellt oder könnte man relativ schnell stellen. Also man muss jetzt nicht ein halbes Jahr in einem gewissen Zustand sein, sondern das bedarf ja nur weniger Wochen so. Mhm. Deswegen ist dieser Zeitraum eben relativ gering, wo man eben dann schon eine Diagnose stellen könnte. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Depressionen. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass man eben hinguckt, okay, ist es eine endogene oder eine exogene Depression? Also sprich, ist es eine Depression, die aus dem Umfeld entsteht oder der Situation. Mhm. Ich habe gerade die Menschen, die dann eben auch in so einer Zwickmühle sitzen, gerade beruflich zum Beispiel, wo nicht rein, nicht raus, oder dann verbietet der Widerstand eben die Kündigung und so, weil da Ängste und Misstrauen und so weiter dann dahinter stehen. Die können nicht mehr schlafen. Das ist dann so eine richtige, natürlich kriegen die dann auch depressive Zustände. In dem Moment, wo sich die Situation im Außen, sprich der Arbeitszustand, wenn der sich lösen würde, dann würde sich auch diese Depression lösen, weil es eben damit zu tun hat. Ja, und das nimmt natürlich dann, bedingt sich ja auch immer mit dem ganzen Hirnstoffwechsel und so weiter. Also das ist ja wirklich etwas, was so eng Hand in Hand geht. Und dann gibt es eben diese Depressionen, die sozusagen aus einem selbst herauskommen, wo es eigentlich gar keinen direkten Auslöser gefühlt irgendwie gibt, wo dann wirklich auch wieder Glaubenssätze dahinter stehen können. Und das kann so viele Ursachen haben. Also ich habe auch depressive Klienten, die sind allerdings alle noch arbeitsfähig. Also mit denen kann man tatsächlich auch arbeiten. Das ist ja auch nicht immer gesagt. Mhm. Also die nehmen auch welche Medikamente ein. Das sind dann auch, oft ist ja eine Depression auch eine Begleiterscheinung zu einer anderen Erkrankung. Was auch wirklich immer gut hilft, ist, hatte ich auch schon, fällt mir jetzt gerade ein Klient ganz insbesondere ein, der wirklich auch sehr depressiv und niedergeschlagen war, weil der aus einer Familie kam, die sehr, sehr negativ gedacht hat. So, und dieses negative Denken führt natürlich zu einem Teufelskreis, weil das Gehirn, das kann es ja so gut selber abbilden. Also wir können uns ja sowohl gute als auch schlechte Szenarien so lebensgetreu im Hirn abbilden, dass wir dementsprechend ja auch sofort eine Körperreaktion bekommen. Ja. Das ist ja das Fatale. Deswegen kann man sich ja selber so schön irgendwie Angst machen, weil wir nur eine Leinwand im Gehirn zur Verfügung haben, wo das alles drauf abgespielt wird. Und wenn ich jetzt richtig schön ins Gefühl reingehe und mir richtig ein schön scheiß Bild male, dann wird das natürlich dazu führen, dass ich mich richtig kacke fühle. Und dann werden richtig so die Pfade im Gehirn richtig ausgetrampelt. Und dann geht es automatisch wie so ein Hund, den ich nicht beschäftige, der frisst dann den Schuh an, geht das Gehirn dann immer auf die Straße, die schön ausgetrampelt ist. Und da gibt es wirklich ganz tolle Methoden, wie man eben auch positiv denken üben kann. So, das ist wie ins Fitnessstudio gehen. Das muss ich trainieren, dass das Gehirn im Ruhezustand eben nicht immer sofort auf die Straße geht, die schön breit ist, sondern auch mal durch den kleinen Weg, wo ich vielleicht noch nicht so oft gegangen bin. Und auch hier muss man das aber, das muss einem klar werden, das muss man reflektieren. So, das ist einfach immer das A und O.
Also du sagst schon klar, es gibt Auswege. Es ist natürlich immer die Frage des Stadiums, also wie weit ist es schon gekommen, ne, wie schlimm ist es, aber würdest du schon sagen, dass es Auswege gibt, aus diesem Leid und diesem negativen Denken rauszukommen?
Ja, eben, man muss halt gucken, gibt es irgendwelche Stoffwechselerkrankungen, also ist es eine organische Ursache, dann hilft natürlich auch manchmal tatsächlich übergangsweise Medikamente zu nehmen, bis sich das auch wieder reguliert hat. Das sind ja alles so Prozesse, das weiß man noch immer nicht hundertprozentig, wie das alles zusammenhängt. Und das bedingt sich eben. So, aber es hilft eben schon auch zu lernen, wie muss ich denken, damit ich eben auch bestimmte Ausschüttungen im Gehirn erst hervorrufe. So, also deswegen nicht, es gibt bestimmt auch Fälle, oder was heißt bestimmt, es gibt Fälle, da ist es einfach super schwierig und nicht bei jeder psychischen Erkrankung hilft auch der Therapie. Ja, also diese Fälle sitzen meistens bei mir nicht. Also ich habe keine Wahnvorstellungen oder wirklich die ganz schweren Fälle, die landen nicht bei mir. So, oder psychotische oder richtig, also ganz, ganz schlimme Persönlichkeitsstörungen und so weiter. Also das sitzt da bei mir meistens nicht. Also die Fälle, die bei mir landen, da kann man zumindest, oder habe ich es bis jetzt immer geschafft, gemeinsam mit den Leuten zumindest eine Verbesserung zu erzielen. Das kommt auch immer drauf an, natürlich, inwieweit sind die Leute auch motiviert. Es gibt natürlich auch, das muss man ja auch, darf man auch nicht vergessen, jedes Gefühl, jeder Gedanke, jede psychische Erkrankung indirekt hat ja auch manchmal einen positiven Nebeneffekt. Also dieser sekundäre Krankheitsgewinn, den darf man nicht unterschätzen, den muss ich ja auch erstmal rausarbeiten. Mhm. Was bringt denn das der Person vielleicht auf einer unbewussten Ebene? Und solange das irgendeinen Vorteil hat, wird sich das nicht ändern. Dann muss man einfach die Strategie dann verändern. So, das ist manchmal auch nicht so einfach, das rauszufinden.
Mhm. Ja, spannende Ansätze. Ja. Du hast vorhin schon mal gesagt, man findet dich auf Dr. Lib oder über deine Website ninascarabella.com.
Genau.
Ja.
Oder über Instagram.
Wie schwer ist es bei dir, einen Termin zu bekommen?
Nicht schwer, man findet einen.
Man findet einen, das ist doch schön, weil allgemein ist es ja schon schwieriger, also zumindest so klassisch, oder? Therapieplätze zu bekommen.
Genau, weil man muss man eben selber bezahlen. Deswegen habe ich natürlich schon auch noch Kapazität.
Was kostet eine Stunde?
90 Euro.
Aber das finde ich ist wirklich ein fairer Preis. Wenn ich bedenke, was so Coaching-Sessions von mir kosten, das ist, finde ich, 90 Euro wirklich ein guter Preis. Und wie gesagt, die beste Investition in sich selber, auf jeden Fall. Magst du einmal noch so ein bisschen teilen, wie so ein Tag bei dir aussieht? Also, weil ich finde ja auch immer wieder spannend, so zu hören, was macht eine Therapeutin, eine Coachin so für sich selber? Also, was tust du dir auch Gutes, damit es dir selber gut geht? Weil du hörst dir ja schon echt auch heftigste Stories an und du hast vorhin auch ganz klar gesagt, das sind auch Energien, ja, die da ganz klar auch bei dir ankommen und es bringt dir Energie. Du sagst ja, dass es dich ja auch total bereichert. Aber was tust du für dich, um wirklich so in deinem inneren Glow zu bleiben?
Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, mein Gehirn hört ja seit 16 Jahren mit. Das heißt, wenn ich das nicht auch alles selber umsetzen könnte, was ich den Leuten so erzähle, dann würde ich irgendwas falsch machen. Das heißt, ich kann mich schon auch sehr, sehr gut regulieren und ich kann mich auch sehr gut abgrenzen. Also ich muss das ja halten können. Also wenn ich mich nicht abgrenzen könnte, dann könnte ich den Job gar nicht machen. So, also es passiert mir sehr, sehr selten, dass mal eine Stunde dabei ist oder jemand, der das wirklich dann sowas mit mir macht, wo ich dann echt auch Probleme habe, mich abzugrenzen. Dann nehme ich Supervision. Also das ist dann für mich schon auch wichtig. Also das mache ich ja so oder so, aber dann gehe ich auf das Problem dann nochmal im Speziellen ein. Naja, mein Tag sieht so aus, dass ich um spätestens 7.30 Uhr erstmal mit dem Hund spazieren gehe. Dann fange ich zum Arbeiten an. Also ich mache maximal 5 Stunden Therapie am Tag, weil ich das merke, das wird mir einfach sonst zu viel. Also das schaffe ich nicht. Also ich versuche auch immer zwischendrin eine Stunde Zeit mir reinzumachen, weil wenn ich dann so 3 Stunden am Stück auch rede, ich merke, dass ich dann einfach die Konzentration nicht mehr habe. Genau, also maximal 5 Stunden gebe ich. In der Zwischenzeit gehe ich sehr viel mit dem Hund spazieren. Ich versuche regelmäßig mich auch anderweitig zu bewegen. Also ich habe einen Peloton, ich mache Yoga, ich gehe in Sport, solche Sachen. Genau, versuche mich eben mit Leuten zu umgeben, die mir gute Energie geben. Mit meiner Familie, dann habe ich ja OZN auch noch. Also das ist ja auch etwas, wo ich total viel positives Feedback immer bekomme. Also ich habe eigentlich, muss ich wirklich sagen, auch sehr viele positive Dinge in meinem Leben. Und es macht mir auch wahnsinnig Spaß. Also das gibt mir einfach auch total viel Energie, dass ich einfach die ganze Zeit was machen kann, was mir Spaß macht. Und ich muss dazu sagen, also mein allerhöchstes Bedürfnis schon immer war ja diese Selbstbestimmtheit. Also dafür zahle ich ja auch den Preis der finanziellen Unsicherheit. Wenn ich jetzt irgendwie auf einmal krank werde, dann kann ich nicht mehr arbeiten. Das heißt, es wird mein höchstes Grundbedürfnis, nämlich diese Unabhängigkeit, diese Flexibilität, diese zeitliche, also dass ich mein eigener Chef wird, das wird einfach befriedigt und das macht mir so gute Laune. Das heißt, ich habe in meinem Leben tatsächlich nichts, was so unterschwellig so in mir so nagen würde, wo ich so einen Druck verspüre. Ich glaube, das ist einfach so etwas, wo ich einfach total Glück habe, dass ich, oder das habe ich mir ja in dem Fall auch selber so hingezimmert irgendwie, dass dieses Bedürfnis einfach dass ich so frei entfalten kann. Und das dafür, ja, da ordne ich viele Sachen dann auch unter.
Schön. Und was mich natürlich jetzt nochmal abschließend als Mutter einer Tochter brennend interessiert, wie geht eine Therapeutin mit dem Alter 16 diese ganze Thematik Teenagerzeit? Da hast du bestimmt natürlich auch mit deinen Ansätzen bestimmt etwas, was dich vielleicht oder euch vielleicht leichter durch diese pubertäre Phase bringt. Magst du einmal ganz kurz dazu sagen, wie das bei euch ist?
Ja, am Anfang, also wo sie wirklich so in der richtigen Pubertät war, so mit 13, 14, war es schwierig. Da konnte ich gar nichts richtig machen. Da hat sie dann immer böse geworden und hat gesagt, jetzt hält wieder die Therapeutenstimme an. So, ja, wo soll ich machen? So, das war da nicht so einfach mittlerweile. Ist es wirklich so, also meine Tochter möchte auch selber Therapeutin werden.
Ach, toll.
Nimmt sie das sehr gut an und ich versuche natürlich schon auch den Kindern Dinge aufzuzeigen. Also es war ja zum Beispiel auch so, dass meine Tochter vorletztes Jahr, glaube ich, da war es nicht so richtig klar, schafft sie die Klasse oder bleibt sie sitzen. Da war sie dann so, ja, aber ich will die Klasse nicht wiederholen, ich will aber auch nicht auf eine neue Schule. Das war dann alles scheiße so. Und dann habe ich halt auch gesagt, guck mal, wenn du einfach fest dran glaubst, dass egal was jetzt passiert, wenn du wiederholen musst und in eine andere Klasse kommst, dann wirst du im Nachhinein sagen, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Und wenn du auf eine andere Schule gehst, wo sie ja dann theoretisch auch die Klasse wiederholen müsste, aber halt mit anderen Leuten, dann wird das auch für dich so sein, dass es genau das Richtige ist. Und als wir vor 3 Jahren nach Berlin gezogen sind, da fand sie das natürlich auch nicht schön. Also da hat sie sich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt.
Woher
aus München.
Aus München.
Seit vor 3 Jahren hergezogen. Vorher hatte ich dann Fernbeziehungen 5 Jahre mit meinem Mann. Und jetzt sagt sie, das ist das Beste, was ihr passieren konnte. Nie wieder würde sie zurück nach München gehen und so. Und dann komme ich halt mit Beispielen um die Ecke, um quasi meine Hypothese zu belegen. So, da kommt die ja selber in dem Moment nicht drauf. Also, und dann hat sie mir das dann auch geglaubt und hat gesagt, ja, okay, du hast recht, das wird bestimmt so sein. Und dann konnte sie sich entspannen, letztendlich hat sie die Klasse geschafft, alles war gut, aber das sind eben genau diese Sachen, wenn man es selber in dem Moment nicht schafft, diese Vertrauensbrille aufzusetzen oder das Universum wird schon richten, dann muss einem das eben manchmal jemand darlegen, bis man es eben selber schafft, diese Brille immer rauszuholen. Und das ist natürlich mit 16 nicht so einfach. Aber die hören ja auch, kriegen ja viel mit, da liegen Bücher und so. Also muss man schon sagen.
Also ist euer Verhältnis jetzt wieder gut? Also weil 16 ist ja eigentlich immer noch eine anstrengende Teenie-Phase. Also wenn ich mich an das Alter 16 erinnere, da war ich, glaube ich, kaum auszuhalten. Aber du kriegst das gut hin.
Nee, die sind beide sehr entspannt. Also das sind echt, wir haben zum Glück, sind wir durch so richtig fiese Pubertätsgeschichten ganz gut durchgerutscht. Also
du hast jetzt beide gesagt,
einen Stiefsohn, der ist 18.
Genau. Also du hast eine schöne Kombi.
Genau. Nee, die machen das wirklich gut und die kommen auch mit allen Problemen zu uns. Also die besprechen ganz, ganz viel mit uns und da ist sehr viel, also ein schönes Vertrauensverhältnis. Ich glaube aber, dass man sozusagen da jetzt nicht allzu viel, ja, Credit bei sich selber verbuchen darf, weil das einfach super individuell ist, wie die Kinder sich dann auch abnabeln. Also wenn ich da an mein eigenes Elternhaus denke, meine Eltern haben echt nichts falsch gemacht. Ich war super entspannt. Meine Schwester war Hardcore-Punkerin mit 14, 15, 16 und wir hatten genau das gleiche Elternhaus. Also das ist einfach super individuell.
Also da kommt es dann doch eher auf die Genetik an und nicht nur auf das Umfeld.
Ja, auf alles Mögliche, genau, und auf die eigene Entwicklung dieser Kinder und ja, das ist einfach super individuell, aber wenn man denen so ein gewisses Grundvertrauen mitgibt, dann hat man gute Chancen, dass die sich auch wieder anfangen.
Also wir nehmen heute aus dieser Glowcast-Folge auf jeden Fall das Wort Vertrauen mit. Ja. Das hast du jetzt so häufig gesagt, dass einfach das Vertrauen der Grundstein eigentlich für alles ist und auch für deinen Ansatz der Therapie, die du anbietest, aber vielleicht auch das Vertrauen zu haben, dass man jemand findet für sich. Mhm. Dass man halt wirklich auch vielleicht das jetzt so der erste Step ist für all die jetzt zuhören und sagen so, boah, bei mir ist gerade echt alles super schwer und vielleicht einfach hier jetzt mit dieser Glowcast-Folge das erste Mal so diese Berührung zu dem Vertrauen. Vielleicht gibt es ja jemand da draußen für mich, der mir mit meiner Thematik helfen kann. Vielen, vielen Dank, Nina, gerne, für das tolle Gespräch.
Dankeschön.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass jetzt auch gerade wieder nach dem Gespräch und ich habe ja Nina jetzt auch nach der Aufnahme noch ein bisschen länger gesprochen. Ich habe sie unten zur Tür begleitet und ich muss halt sagen, dass ich eigentlich vom tiefsten Herzen empfinde, dass jeder Mensch eine Therapie oder ein Coaching machen müsste. Das müsste eigentlich schon in der Schule ein Schulfach sein, dass wir verstehen, was unsere limitierenden Glaubenssätze sind, was Werte sind, was ja einfach auch diese Thematik Vertrauen, Vertrauen in sich selbst, was sagen wir und was erzählen wir uns selber und wie kommen wir aus einem ganz tiefen Loch auch wieder raus, was wahrscheinlich jeder kennt, dass man mal in einer schlechten Phase ist, dass man sich nicht wohlfühlt und so weiter. Aber manchmal wird es halt dann noch tiefer und noch dunkler. Und da ist es einfach wahnsinnig schwer, sich selber rauszuholen. Und ich glaube, dass ja über wahnsinnig viele Jahre, das glaube ich nicht nur, das weiß ich ja, Therapie wirklich verpönt war, ja, dass man halt irgendwie gesagt hat, boah Gott, jetzt zu einer Therapie gehen, das ist ja peinlich, dann denkt man irgendwie, ich bin falsch. Und das verändert sich ja gerade zum Glück sehr, sehr stark, so dass wir auch schon unseren Kindern gerade ein deutlich gesünderes Bewusstsein mitgeben. Deswegen, vielleicht konnten wir euch mit dieser Folge inspirieren, einfach mal zu überlegen, was sind denn eigentlich so meine Themen, die mich vielleicht abhalten, die mich manchmal auch irgendwie unglücklich machen? Was kann ich dafür tun, dass ich zu meinem inneren Glow komme und auch andere Menschen inspirieren kann? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, dass ihr wirklich auch viel daraus mitgenommen habt. Wenn ihr noch Fragen zu der Thematik habt, ihr findet alles in unseren Shownotes. Ihr könnt uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben an info@glowcast.de. Wir haben auch unseren Instagram-Account, wo ihr natürlich gerne schreiben könnt. Der heißt glowcast.podcast. Und ja, abonniert uns sehr, sehr gerne auf eurem Lieblings-Podcast-Portal. Wir sind auch bei YouTube, da könnt ihr uns zuschauen. Ich freue mich sehr auf eine weitere Folge nächste Woche mit euch und wünsche euch jetzt eine glowige Woche.